Herzlich willkommen an der Hydrogen Bar. Wir begrüßen euch zu einer neuen sommerlichen Folge eures Lieblingspodcasts aus der schönen Welt des Wasserstoffs, aus der schönen Welt der Brennstoffzellen. Die Folge Nummer 199, Johannes, der absolute Wahnsinn.
Ja, es ist überraschend. Ja, komplett übersehen, wie weit wir schon sind hier mit unserem Podcast. Ja. Aber das läppert sich halt, wenn man jede Woche eine Folge veröffentlicht.
Es kommt einiges zusammen. Genau, und wie vorhin schon gesagt, wir sind natürlich hier im Sommer. So, also ich hoffe, wenn diese Folge veröffentlicht, dass sich das Wetter auch entsprechend gebessert hat und man wirklich dann im Sommer ist. Zumindest zum Zeitpunkt der Aufnahme haben wir jetzt mal Sommer. Ja. Ich hoffe dann auch bei der Veröffentlichung. Und ihr wisst natürlich, wenn es Sommer ist, speziell wenn es hier in Bayern auf die Schulferien zugeht, das bedeutet immer, es steht unsere Sommerpause an. Aber soweit ist es noch nicht. Wir haben in der nächsten Woche dann noch unsere Jubiläumsfolge, die Folge 200. Und danach gibt es die Sommerpause. Aber heute erstmal noch mit Vollgas tief hinein in die Tunnel, Johannes.
Genau, also passend natürlich auch zu der Urlaubssaison, ja, wo man dann wieder durch alle Tunnel der Alpen fährt, um irgendwo Richtung Süden zu kommen. Dann stellt sich natürlich jetzt die Frage, was passiert denn da mit meinem Wasserstoffauto? Beziehungsweise also nicht mit meinem natürlich, sondern es sind ja alle immer andere, die da involviert sind in Unfällen. Was passiert, wenn da irgendein anderer Idiot in ein anderes Wasserstoffauto reinfährt, ja, mitten genau, im Tunnel, und es kommt zum Tunnel. Unfall.
Genau, und wenn man sich jetzt überlegt, ja, wo gibt es denn diese ganzen Tunnel, die du erwähnt hast, wo die ganzen doofen Deutschen durch müssen, wenn sie nach Italien in Urlaub fahren müssen? Es ist in Österreich. Und deshalb machen sich die Österreicher da Gedanken dazu, wie sich solche Wasserstofffahrzeuge im Unfallfall in den vielen österreichischen Tunnels verhalten würden. Speziell hat sich ein Team der Technischen Universität Graz dieses Themas angenommen.
Genau, die waren ja nicht allein. Es gab auch noch Unterstützung von den österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft, Bundesministerium, und natürlich war die ASFINAG auch dabei. Die kennt man ja, wenn man durch die österreichischen Autobahnen mal fährt, die Betreiber der Autobahn.
Genau, und eine Vignette kaufen muss auf der ASFINAG-Webseite.
Genau. Und die haben sich in dem Projekt HYTRA zusammengeschlossen. Natürlich wieder HY, wie immer. Um genau diese Aspekte zu untersuchen, was passiert, wenn wasserstoffbetriebene Fahrzeuge in Tunneln sind und da in irgendeine Art von Unfall verwickelt werden. Gibt es Gefahren für Menschen, gibt es Gefahren für den Tunnel an sich, bricht der ganze Tunnel ein so ungefähr, oder ist alles eigentlich gar kein Problem?
Ja, genau. Man kann es schön plakativ und einfach zusammenfassen mit dieser Überschrift, die da auch in der Veröffentlichung steht. Und die nennt sich tatsächlich geringe Eintrittswahrscheinlichkeit, hohes Schadenspotenzial. Und das, Johannes, das fasst eigentlich sehr gut zusammen, würde ich sagen.
Genau. Denn erstmal die geringe Eintrittswahrscheinlichkeit ist der Fall. Also einmal natürlich die Wahrscheinlichkeit von Unfällen in Tunneln ist jetzt nicht extremst hoch, weil man da natürlich Geschwindigkeitsbeschränkung hat und so weiter, Überwachungssysteme. Aber dann auch jetzt wirklich, wenn ein Wasserstoffauto in einen Unfall verwickelt wird, dann besteht ja die Gefahr hauptsächlich von austretendem Wasserstoff, von Wasserstoff, der irgendwie sich entzündet, der explodiert im schlimmsten Fall, oder jetzt noch schlimmer, wenn der Wasserstofftank irgendwie zur Bombe wird und wirklich explodiert. Und das ist ja genau der Punkt, worauf Wasserstofffahrzeuge dann auch in hinsichtlich ihrer Sicherheit entwickelt werden und überwacht, überprüft werden bei der Zulassung, wo man eben schaut, dass die ganzen Sicherheitselemente im Fahrzeug gerade in solchen Situationen, wo es zum Unfall kommt, funktionieren.
Ja, ja, genau. Was eigentlich ganz schön ist oder was in gewisser Hinsicht auch beruhigend ist, ist ein Satz, der mir sofort aufgefallen ist,
klar, der da heißt... Haben die Autohersteller ihre Arbeit gemacht?
Ja, der wahrscheinlichste Ausgang bei einem Unfall mit einem Brennstoffzellenfahrzeug ist, dass mit keinen nennenswerten Auswirkungen durch den Wasserstoff zu rechnen ist. Was sich im Endeffekt wahrscheinlich ja dann so übersetzen lässt, der Unfall wird jetzt nicht deshalb schwerer oder verheerender, weil es ein Wasserstofffahrzeug ist.
Genau.
Also das ist der wahrscheinlichste Ausgang. Man kann natürlich trotzdem natürlich bei so einem Unfall sterben, um Gottes Willen, natürlich. Aber es wird nicht sozusagen jetzt dadurch der Effekt verstärkt, weil es ein Wasserstofffahrzeug ist.
Ja, und wir können ja mal kurz auf die Sicherheitselemente eingehen. Da ist vor allem, also das wichtigste Sicherheitselement ist dieses TPRD, das Thermal Pressure Relief Device, das eben gerade in so einem Unfall und wenn es wirklich zu Erhitzung kommt, weil zum Beispiel irgendwie Benzin drunter brennt oder sowas, das dafür sorgt, dass der Wasserstoff kontrolliert abgelassen wird und sich nicht irgendwie so ausdehnt, dass am Ende der Tank zu einer Bombe wird.
Ja, mehr oder weniger kontrolliert, würde ich sagen. Er schießt halt volle Kanone in eine Richtung aus dem Tank raus.
Ja.
Die Entzündung ist da eigentlich, zumindest so wie es mir bekannt ist, in 100% der Fällen gegeben.
Ja. Weil es muss ja auch irgendwo die Hitze herkommen. Das ist ja nicht genau. So, dass das... Ja, aber irgendwie sich von selbst aufwärmt.
Ja, aber da ist es tatsächlich so, dieser Nachteil von Wasserstoff ist ja, dass die Zündenergie eben so gering ist. Und wenn der an irgendeiner Kante sozusagen da vorbeiströmt, eben mit so einer extrem hohen Geschwindigkeit, wo vielleicht irgendwie ein Span hängt oder irgendwie ein Schmutz hängt oder irgendwie sowas, die Entzündung, die ist da eigentlich in allen Fällen, denke ich mal, jetzt gegeben sozusagen. Aber zumindest, und das ist natürlich der Vorteil dieser ganzen Geschichte, zumindest explodiert der Tank nicht, zumindest burst der Tank nicht, sondern, wie du es gesagt hast, das Gas wird mehr oder weniger kontrolliert aus dem Tank dann abgeblasen. Gefährlich ist es natürlich trotzdem, weil die Flamme, wie wir ja wissen, gar nicht so leicht mit dem nackten Auge zu sehen ist. Die ist verhältnismäßig schlecht zu sehen, weil sie quasi durchsichtig ist und auch so gut wie keine Hitze abstrahlt. Das ist auch ein sehr großes Problem. Man wird auf so ein Feuer eben nicht aufmerksam, wie man es jetzt zum Beispiel mit dem Dieselfeuer würde oder mit dem Benzinfeuer auch, wo man schon aus großer Entfernung quasi merkt, oh, da vorne brennt es offensichtlich, weil es mir schon ganz heiß entgegenkommt sozusagen. So ist es mit Wasserstoff eben halt leider nicht. Man sieht es nicht und man merkt es im Endeffekt nicht, bis man seinen Finger in die Flamme gehalten hat. Und dann ist eben die Hitze extrem hoch. Und das ist natürlich schon eine Gefahr, die da nicht zu unterschätzen ist. Auf der anderen Seite, wenn man jetzt wirklich in so einer Tunnelsituation, in so einer Verkehrssituation ist und so eine Flamme jetzt zum Beispiel dann auf die Straße sozusagen halt brutzelt oder auf ein anderes Auto brutzelt oder auf irgendeine Tunnelwand letztendlich brutzelt, da gibt es immer was dann wahrscheinlich entzündet wird dann dadurch, und das ist dann eine Flamme, die man dann auch sehen kann, wenn irgendwas anderes verbrennt. Und insofern wird es wahrscheinlich in den allermeisten Fällen so sein, ja gut, man sieht die Wasserstoffflamme nicht und man merkt die Hitze von der Wasserstoffflamme vielleicht nicht, aber die setzt dann wahrscheinlich irgendwas anderes in Brand. Und sei es nur, was weiß ich, halt irgendwelchen Schmutz, der da auf der Straße rumliegt, halt irgendwelchen Staub und Abrieb vom Bremsen. Und das ist dann was dann ja sehr wohl dann sichtbar verbrennt.
Mhm. Und man muss halt wieder sagen, das ist jetzt schon irgendeine Spezialsituation ganz weit unten an diesem Baum. Die wahrscheinlichste Situation ist eben, dass dieses TPRD gar nicht auslöst, sondern dass in dem Unfall wirklich der Tank eigentlich unversehrt bleibt. Und erst dann, wenn es wirklich zu einem schweren Unfall kommt, wo die irgendwie Hitze in den Tank eingeleitet wird, dann kommt es eben zu diesem Wasserstoffentlastung über das TPRD, um den Druck einfach kontrolliert zu halten und nicht eben dazu zu führen, dass der Tank irgendwann einfach birst.
Falls es jemand nicht weiß, so ein TPRD ist in der Regel im Endeffekt bestehend aus einer Fiole, die aus Glas besteht, da ist eine Flüssigkeit drin. Und wenn diese Flüssigkeit, halt wie man es kennt, wenn diese Flüssigkeit heiß wird, dann fängt die irgendwann halt zu kochen an, quasi möchte sich im Volumen ausdehnen und macht dann diese Glasfiole kaputt. Und wenn die Glasfiole weg ist, dann ist eben der Weg halt für das Gas dann aus dem Tank sozusagen frei. Und je nachdem halt, welche Flüssigkeit man da nimmt, kann man dann sozusagen die Temperatur eben einstellen, bei der diese Glasfiole letztendlich zerspringt. Normalerweise, soweit es mir bekannt ist, zerspringt die so bei 108, 109, 110 Grad Celsius. Und insofern, wenn es da wirklich mal zum Feuer eben kommt und wirklich zu einer großen Hitzeentwicklung kommt, dann geht die auch sofort kaputt im Endeffekt und das Gas kann abströmen.
Und um natürlich bei den Katastrophenszenarien zu bleiben, das ist das, warum ihr natürlich alle diesen Podcast angehört habt. Das Schlimmste ist natürlich, wenn dieses TPRD irgendwie versagt, wenn der Druck nicht abgelassen werden kann und dann hält sich das alles weiter auf, dann kann es eben wirklich dazu kommen, dass der Tank birst, dass im Prinzip der Tank explodiert. Genau, und dann hast du halt einen Knall, Druckwelle natürlich, der Wasserstoff entzündet sich dann sehr wahrscheinlich auch.
Aber das ist wahrscheinlich halt tatsächlich das kleinste Problem, muss man sagen. Ja,
ja genau, aber es kommt halt nochmal dazu, weil diese Temperaturausdehnung oder die Temperatur führt halt nochmal zur Ausdehnung und nochmal zu höheren Explosionsdruckquellen. Und ja, dann hat man gerade in einem Tunnel halt auch das Problem, dass die Druckquelle nicht irgendwie einfach weg kann, sondern sie kann halt nur nach vorne und nach hinten.
Ja, genau. Und dann ist leider auch dieser Radius oder diese Entfernungen, die da gefährlich sind, verhältnismäßig groß. Wobei, Johannes, auch, ich muss ganz ehrlich sagen, weniger schlimm, als ich gedacht hätte tatsächlich. Die Forscher der TU Graz, die haben herausgefunden, ja, dass innerhalb von circa 30 Metern Lebensgefahr bestehen würde und bis etwa 300 Meter Entfernung von der Explosion die Gefahr von schweren inneren Verletzungen wie Lungenblutungen, noch weiter entfernt dann immerhin noch kleinere Verletzungen wie sozusagen, ja, man wird halt umgeworfen oder das Trommelfell reißt oder platzt. Diese Lebensgefahr im 30-Meter-Radius, ja gut, anders hätte ich es jetzt nicht erwartet, aber dass jetzt wirklich schwere Verletzungen nur in Anführungszeichen jetzt bis zum Radius von 300 Metern gehen, ist weniger schlimm, als ich gedacht hätte, wie gesagt.
Ja, aus deiner Erfahrung mit Wasserstoff ist es verständlich. Wenn man natürlich mit Benzinautos kommt oder sowas, dann denkt man sich, 300 Meter, das ist ja der halbe Tunnel. ja. Da ist man bei Benzinfahrzeugen wahrscheinlich ein viel, viel kleineren Radius. Genau, und das nächste war, es gab noch ein drittes Szenario, das dann aber auch so ein bisschen wieder Katastrophendenken, das ist, wenn der Wasserstoff einfach so freigesetzt wird, sich nicht entzündet und dann sammelt irgendwie und sich dann erst entzündet. Weil dann hat man natürlich irgendwie ganz viel Wasserstoff, der irgendwo auf der Decke verteilt ist vom Tunnel. Und ja, wenn der sich entzündet, dann entzündet sich ja diese ganze Wasserstoffwolke mehr oder weniger im selben Moment. Und das ist führt auch zu einer Druckwelle, da kommt es dann natürlich darauf an, wie viel Wasserstoff ist da, wo ist der, wie ist der, hat er sich angesammelt. Das ist halt dann schwerer zu bezeichnen oder zu bestimmen mit den Abständen, wahrscheinlich als wenn der jetzt wirklich im Tank ist und der Tank explodiert.
Genau, und da kommt ja halt dieser zeitliche Faktor dazu, weil es ist natürlich so, wenn irgendwie aus welchen Gründen auch immer wirklich jetzt große Mengen an Wasserstoff jetzt aus einem Fahrzeug da jetzt rausströmen würden, sich nicht entzünden würden und sich irgendwo unter der Decke dann sammeln würden, hat man natürlich dann im ersten Moment eine sehr, sehr hohe Wasserstoffkonzentration, was dann letztendlich, aber das ist natürlich sozusagen halt ein Wabonspiel, sagt man da, glaube ich, letztendlich ja auch eine Entzündung sogar verhindern kann, wenn du im Endeffekt eine Atmosphäre von 100% Wasserstoff hast, wo überhaupt kein Sauerstoff mehr ist, dann kannst du da sozusagen Funken schlagen, so viel du möchtest, dann kann sich trotzdem nicht entzünden. Gefährlich wird es halt, wenn sozusagen halt die Zeit ihre verheerende Wirkung da entfaltet und sich die Wasserstoffkonzentration eben zunehmend quasi halt in der Umgebungsluft verdünnt. Und wir dann ein explosionsfähiges Gemisch eben halt vorliegen haben quasi. Und dann ist es eben gefährlich und dann kann es zu dieser Wasserstoffwolkenexplosion kommen, die dann eben auch eine Druckwelle freisetzt. Je nachdem halt, wie weit sich es dann quasi auch tatsächlich dann halt im Tunnel schon verteilt hat. Es gibt wahrscheinlich so einen ich glaube, das nennt man bei den Atomkraftwerken sozusagen halt den GAU quasi auch, dass die Verteilung halt gerade in dem richtigen Maß erfolgt ist, dass die Wirkung so einer Explosion dann am verheerendsten ist, weil wenn sich schon durchs ganze Tunnel verteilt hat, dann ist die Konzentration wahrscheinlich verhältnismäßig gering. Und dann ist die Wirkung wahrscheinlich nicht so schlimm, nicht so verheerend. Und auf der anderen Seite, wenn sich es noch gar nicht verteilt hat, dann hat man irgendwo vielleicht die 100% Wasserstoff vorliegen und dann ist es wahrscheinlich auch gar nicht so schlimm. Wahrscheinlich kommt es dann eher zum Abbrennen quasi. Aber irgendwo wahrscheinlich dazwischen wird es diesen Spot geben, wo die Wirkung dann am schlimmsten ist.
Genau. Und was auch interessant war eigentlich zu den Schäden an dem Tunnel, da wurde relativ wenig gesagt. Der scheint wirklich sich im Rahmen zu halten. Das deckt sich auch mit, ich habe mal eine Studie gelesen zu, wo was Ähnliches untersucht wurde mit Batteriefahrzeugen. Da war das eigentlich ähnlich, dass man natürlich gewisse Schaden und Beeinträchtigungen hat, aber das kann man alles richten. Es ist nicht so, dass die Tunnel dann einbrechen, wenn da irgendwie ein Auto brennt, und so scheint es hier ja auch zu sein.
Ja, genau. Wird auch ziemlich deutlich quasi und eindeutig da adressiert. Auch da steht dann eben hier in der Veröffentlichung drin, dass infrastrukturseitig sind mögliche Schäden an der Tunnelstruktur kaum zu befürchten. Für den Menschen wären Unfälle allerdings gefährlich. Ja, genau. Und die Gefährdungen eben halt für die Menschen haben wir gerade schon besprochen. Aber wie du es gesagt hast, die Tunnel scheinen so robust zu sein, die verkraften das.
Ja. Genau. Und natürlich die andere Frage ist, wie kann man dem allen vorsorgen? Und da ist natürlich die Empfehlung wieder strengere Tempolimits und die Überwachung davon, aber dann auch Abstandskontrollen, dass halt wirklich dieser Auffahrunfall vermieden wird. Weil das ist ja eigentlich das Schlimmste, was im Tunnel passieren kann, so ungefähr der LKW, der dann einfach ungehindert in die stehenden Fahrzeuge reinfährt und alles aufeinander schiebt und zu Matsch macht im Prinzip. Und das sind wahrscheinlich so ungefähr die Szenarien, wo man dann wirklich sagt, ja, jetzt irgendwie ist das alles so zerbeult, dass vielleicht das TPRD irgendwie nicht mehr auslösen kann oder was auch immer. Und da ist halt die Hauptsache, dass das vermieden wird. Was da auch interessant war, das ist jetzt ein bisschen abseits von dem Thema Wasserstoff, aber da stand drin, dass in Europa oder beziehungsweise in den EU-Mitgliedstaaten sind schon alle Tunnel auf Autobahnen und Schnellstraßen mit einer Länge über 500 Meter zweiröhrig. Das hat mich überrascht, dass es wirklich keinen Tunnel mehr gibt, wo man Gegenverkehr hat. Aber das ist natürlich auch ein Punkt, der wahnsinnig hilft, dass auch nicht jemand von der Spur abkommt und dann in den Gegenverkehr fährt.
Ja, ich glaube, es wurde hier genannt, das ist in den meisten EU-Mitgliedstaaten umgesetzt.
Ach so, meisten, genau.
Ja.
Das meisten habe ich, ja, da war ich wieder zu optimistisch,
ja, genau.
Habe ich überlesen.
Aber Österreich gehört da dazu, das würde ich mal denken, Deutschland wahrscheinlich auch. Genau, weil, wie du es gesagt hast, das war wohl tatsächlich das größte Unfallrisiko in der Vergangenheit. Speziell werden hier die Ereignisse am Ende der 90er und in den frühen 2000er Jahren angesprochen, zu einer Situation quasi, als der Straßenverkehr schon sehr stark zugenommen hatte, speziell der Individualverkehr, aber diese Lösung eben noch nicht überall implementiert war und man oft in einer Röhre eben sowohl den Verkehr in der einen als auch in der anderen Richtung hatte und dann eben diese Gegenverkehr-Unfälle als Risiko hatte, die dann natürlich halt möglicherweise auch, was jetzt die Energie angeht, mit der so ein Unfall passiert, dann möglicherweise auch normal verheerender sind als ein sicher auch extrem verheerender Auffahrunfall in einer Richtung. Aber dieses Risiko hat man dann eben ausgeschlossen, indem man alle Tunnel auf Autobahn-Schnellstraßen mit einer Länge von über 500 Metern, wie du es gesagt hast, zweiröhrig ausgebaut hat. Und damit hat man schon mal das Risiko sehr gut begrenzt. Das hilft natürlich jetzt auch nicht, wenn man in so einer Wasserstoffexplosion steht. Aber zumindest wird das Risiko dadurch verringert.
Ja, und insofern können wir eigentlich alle beruhigt in den Urlaub fahren.
Ja, dann ich denke schon.
und auch wenn ein Wasserstoffauto vor uns oder hinter uns ist, ist die Gefahr, dass wir da irgendwie beeinflusst werden von dem Wasserstoff, ist eigentlich sehr, sehr gering.
Ist sehr gering, genau.
So wie ich die ganzen Veröffentlichungen hier gelesen habe, ist wirklich so wahrscheinlich die Gefahr, dass man irgendwie überfahren wird auf der Autobahn, ist noch höher.
Die ist wahrscheinlich höher, genau.
Als dass man da in einer Wasserstoffexplosion am Ende verwickelt wird.
Ihr könnt euch natürlich wie immer auch selbst ein Bild über diese Veröffentlichung der Technischen Universität Graz machen, wenn ihr euch die Shownotes anschaut und den Links folgt, die dort für euch hinterlegt sind, die dort aufgeführt sind für euch. Da könnt ihr euch mehr ins Detail noch reinlesen. Ja, und ansonsten, Johannes, würde ich sagen, wir lassen es wieder gut sein für diese Woche, oder? Hast du noch irgendwas, was du hinzufügen möchtest?
Nein. Wenn ihr Fragen habt, dann meldet euch gerne unter kontakt@hydrogenbar.de oder das Kontaktformular auf der Webseite. Und wir freuen uns natürlich immer über eure Rückmeldungen.
So machen wir es und wir hören uns in der nächsten Woche wieder für unsere Jubiläumsfolge Nummer 200 eures Hydrogen Bar Podcasts. Wir freuen uns auf die nächste Woche. Macht's gut. Bis bald.
Bis dann. Ciao.